Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Einen schönen guten Abend. Wen muss die Politik entlasten angesichts schnell steigender Preise und wer kann die wachsenden finanziellen Lasten mit eigenen Kräften tragen? Die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine, die Folgen hierzulande. Dazu gibt es bei den Parteien der Ampelkoalition keinen Konsens. Das hat schon das erste Entlastungspaket gezeigt. Und langsam beginnt der Dissens massiver zutage zu treten. Aktuell profilieren sich die Koalitionäre mit ihren Vorschlägen und so will Finanzminister Christian Lindner von der FDP die sogenannte kalte Progression abbauen. Mit seinen Plänen fangen wir gleich an. Der EU-Gasnotfallplan tritt heute in Kraft. Auch dazu gleich mehr. Und es gibt Meldungen über Explosionen auf der Krim. Noch ist nicht klar, was genau dahinter steckt, aber was bekannt ist, das hören Sie gleich hier bei uns. Und dann ab 20 vor 7 in unserem Hintergrund ein ganz anderes Thema: wie umgehen mit dem Wolf in deutschen Wäldern. Aus der SPD kommt jetzt schon der Hinweis, dass besonders hohe Einkommen besonders profitieren würden von einem Abbau der sogenannten kalten Progression. Das ist ja der Effekt, dass sich Beschäftigte trotz Gehaltserhöhung de facto unterm Strich weniger leisten können, weil die Einkommensteuersätze nicht an die Inflation angepasst sind. Christian Lindner will diese kalte Progression, daran will er jetzt ran. Und SPD und Grüne, so viel ist schon mal klar, die setzen ganz andere Prioritäten. Jörg Münchenberg fasst aus unserem Hauptstadtstudio zusammen.
Im Bundesfinanzministerium ist von einem fairen Schritt die Rede. Mit einem sogenannten Inflationsausgleichsgesetz will Finanzminister Christian Lindner, FDP, die Bürger vor den Folgen der kalten Progression schützen und ab dem kommenden Jahr um 10,1 Milliarden Euro entlasten. Im Kern ist dabei vorgesehen, den steuerlichen Grundfreibetrag von derzeit 10.347 Euro zum 1. Januar 2023 auf dann 10.633 zu erhöhen. Zudem ist geplant, den Schwellenwert für den Spitzensteuersatz von 42% auf das Jahreseinkommen ebenfalls anzuheben, von derzeit 58.597 auf dann 61.972 Euro. Für 2024 sind dann weitere Verschiebungen der Steuertarife zugunsten der Steuerzahler geplant. Laut Referentenentwurf, der diesem Programm vorliegt, würde sich damit bei einer Einzelveranlagung und einem Jahreseinkommen von 40.000 Euro eine Entlastung von 250 Euro ergeben. Bei einem Einkommen von 70.000 Euro wäre es fast das Doppelte, nämlich 479 Euro. Ein Grund, warum gerade SPD und Grüne die Pläne kritisch sehen. Katharina Beck, die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, gegenüber diesem Programm.
Wir haben eine riesige Krise und wir müssen schauen, wo wir die Prioritäten setzen. Und wenn wir einfach so pauschal, wie es Herr Lindner vorschlägt, die kalte Progression aufheben quasi oder nachschärfen, dann profitieren Vielverdienende deutlich mehr, dreimal so viel wie Wenigverdienende. Und das ist gerade in dieser aktuellen Krisensituation, die Ärmere so krass trifft, einfach nicht auf der Höhe der Zeit.
Doch im Finanzministerium sieht man das anders. In absoluten Zahlen würden Gutverdiener zwar am meisten profitieren, gleichzeitig sei aber auch ihre Steuerbelastung deutlich höher. Relativ zum Einkommen gesehen, würden kleine und mittlere Einkommen viel stärker entlastet. Gleichzeitig, so hieß es heute, gehe es schlicht darum, eine ungewollte, aber drohende Steuererhöhung zu verhindern. Dazu aber müsse der Staat eben aktiv werden. Tatsächlich wird die kalte Progression auch schleichende Steuererhöhung genannt. Dieser Effekt tritt ein, wenn eine Gehaltserhöhung durch steigende Preise aufgefressen wird, die Beschäftigten aber gleichzeitig durch den höheren Verdienst mehr Steuern bezahlen müssen, unter dem Strich also deutlich weniger Geld übrig bleibt. Genau das soll durch die Anhebung des Grundfreibetrages und die Verschiebung der Eckwerte des Einkommensteuertarifs verhindert werden. Doch Finanzexpertin Beck von den Grünen plädiert für einen ganz anderen Ansatz. Gutverdienende sollten stärker belastet werden.
Da nochmal ein bisschen nach oben schraubt, um eben auch die Entlastungen unten und in der Mitte finanzieren zu können. Wir müssen ja auch das Geld irgendwo hernehmen für diese Entlastungen. Und das wäre dann eigentlich die richtige Maßnahme.
Dennoch bemüht sich Lindner offenkundig, auf Grüne und SPD zuzugehen. Ausdrücklich hieß es heute im Finanzministerium, dass der Eckwert der sogenannten Reichensteuer, ab dem ein Steuersatz von 45% greift, nicht verschoben werden soll. Ob dies jedoch die Ampelpartner überzeugen wird, bleibt eher fraglich.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Jörg Münchenberg. Es ist das Szenario, das als hoch gefürchtet gilt und leider gleichzeitig nicht als hoch unwahrscheinlich in diesem Winter, die sogenannte Gasmangellage. Zum Einsparen von Gas haben sich alle EU-Staaten im sogenannten Gasnotfallplan verpflichtet, der ab heute greift, genau wie die Regeln zur Gasumlage in Deutschland. Jan Zimmermann dazu.
Wie hoch die Gasumlage sein wird, ist noch nicht bekannt. Laut Bundeswirtschaftsministerium soll diese Frage aber bis zum kommenden Montag geklärt sein. Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet mit 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde. Die heute in Kraft getretene Gasumlage wird ab Anfang Oktober erhoben, zeitlich befristet bis April 2024. Sie wird Gas in jedem Fall teurer machen. Die Kunden sollten bei einem durchschnittlichen Verbrauch mit Mehrkosten von mehreren hundert Euro rechnen, sagen Verbraucherschützer. Das Geld soll an Gasimporteure wie Uniper gehen, die derzeit zu hohen Preisen Gas einkaufen müssen, als Ersatz für ausbleibende günstige Gasmengen aus Russland. Nur so können diese Firmen wiederum ihre Kunden, zum Beispiel Stadtwerke, weiter beliefern. Das Wirtschaftsministerium befürchtet, dass die Gashändler ohne die Umlage in Insolvenz gehen könnten, was die Versorgungssicherheit gefährden würde. Ob die Gasumlage besteuert wird und Kunden damit zusätzlich belastet werden, ist noch offen. Das Bundesfinanzministerium prüft, ob es EU-rechtlich möglich ist, keine Mehrwertsteuer auf die Gasumlage zu erheben.
Jan Zimmermann war das aus Berlin. Das Energiethema, die absehbar massiven Belastungen, die auf die Menschen und die Wirtschaft zukommen, das dürfte eines der großen Themen dieses Winters werden. Und jetzt gewinnt das andere Dauerbrenner-Thema der letzten Winter wieder an Präsenz, nämlich die Frage nach dem Corona-Management. Die Bundesregierung hat ja in der vergangenen Woche ihre Pläne für den Herbst vorgestellt. Viele Rückfragen kamen dazu aus den Ländern und genau die wurden heute Nachmittag beraten auf der Konferenz der Gesundheitsministerinnen und Minister. Johannes Kuhn dazu in Berlin. Welche Punkte standen da im Mittelpunkt?
Nun, Frau Schulz, aus den Ländern gab es vor allem an zwei Punkten Kritik. Einmal wären da die Kriterien für die Verschärfungen, wenn das Gesundheitswesen überlastet sein sollte im Winter, also die Nachfolge der Hotspot-Regel sozusagen. Die Länder können ja dann zum Beispiel Maskenpflicht ohne Ausnahmen oder Kapazitätsbegrenzungen für Restaurants und Veranstaltungen festlegen. Das Ganze soll laut Entwurf wieder anhand der Krankenhausauslastung mit Covid-Patienten und der Infektionslage grundsätzlich entschieden werden. Aber die genauen Werte müssen die Länder selber festlegen. Da wünscht man sich auch um der Einheitlichkeit willen Konkretisierungen vom Bund, ja, wann denn diese Ausnahmelage ungefähr in Kraft treten soll. Fast noch mehr Kritik gibt es an den Ausnahmen bei der Maskenpflicht in geschlossenen Räumen für Geimpfte. Ab 1. Oktober dürfen die Länder ja die Maskenpflicht verhängen in geschlossenen Räumen, müssen aber Ausnahmen für Geimpfte, Genesene und Getestete zulassen. Ja, und bei Geimpften gibt es die Zweifel, ob die Maskenpflicht, ob das sinnvoll wäre, die aufzuheben, weil ich als maskenloser Geimpfter mich ja sowohl selbst anstecken kann, als auch selber das Virus weitergeben kann, weil die Impfung eben nur vor schweren Verläufen schützt, aber nicht ausschließt, dass ich infektiös bin. Und auch die 90 Tage, die damit zusammenhängen, nämlich die Boosterimpfung soll nur 90 Tage von dieser Maskenpflicht befreien, das wird kritisiert, denn im Rest von Europa und auch die STIKO geht ja von 6 Monaten aus. Die Bundesregierung bezieht sich bei diesen 90 Tagen auf die Einschätzung ihres Beratungsgremiums und verweist darauf, dass die Länder die Möglichkeit haben, diese Frist auch zu ändern. Ja, klar ist, Maskenpflicht aufgelöst mit 3G, das hinterlässt einige Fragen, nicht zuletzt auch praktischer Natur.
Und wie ist man da jetzt auseinandergegangen bei diesen Punkten?
Nun, es sollte ja erstmal keine Beschlüsse geben, das war als Austausch gedacht. In einer Presseerklärung wird Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, mit den Worten zitiert, es sei eine gute, konstruktive Diskussion gewesen. In der Sache aber hat er mehr oder weniger den Entwurf, den er und Justizminister Marco Buschmann vorgelegt haben, verteidigt. Gut und konstruktiv, das war offenbar nicht der Eindruck, den Bayerns CSU-Gesundheitsminister Klaus Holitschek hat, denn der hat vorher nach der Videoschalte vor der Presse das hier gesagt über Karl Lauterbach.
Kann man sagen, dass viele der Anregungen der Länder von ihm abgewehrt wurden und dass man nicht den Eindruck hat, dass dieses Gesetz jetzt noch mal geändert werden soll. Manchmal hat man bei Professor Lauterbach eher die Anmutung, dass er sich in einer Vorlesung befindet, als in der Realität des politischen Handelns und Wirkens. Das ist heute das ein oder andere Mal aus meiner Sicht deutlich geworden. Ich habe das auch so angesprochen.
Also deutliche Kritik an der Praxistauglichkeit von Gesundheitsminister Lauterbach von Seiten der CSU.
Also da wird dann absehbar im Herbst jedes Land sein eigenes Ding machen.
Das ist die große Frage. Tatsächlich können ja die Länder ab Oktober zum Beispiel erstmal auf die Maskenpflicht in Innenräumen oder im ÖPNV verzichten, wenn sie wollen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig drängt darauf, dass man hier einheitliche Lösungen bei diesem Basisschutz findet und das vielleicht sogar in der Ministerpräsidentenkonferenz bespricht. Gleichzeitig gibt es da auch Gegenstimmen, die sagen, es ist sehr gut so, dass jedes Bundesland die Möglichkeit hat, das selber zu entscheiden, weil eben das Infektionsgeschehen regional unterschiedlich ist. Man wird sehen, wo man Einheitlichkeit möchte auf Länderseite, ist definitiv das Thema Kriterien. Also ab wann gelten die Krankenhäuser als überlastet und ab wann kann ich in den Notfallmodus schalten?
Der Blick auf die Beratungen der Gesundheitsminister und Ministerinnen heute Nachmittag rund ums Corona-Management. Für uns zusammengefasst von Johannes Kuhn in unserem Hauptstadtstudio. Dankeschön dafür. Mehr als 5 Monate läuft jetzt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Schwerpunkte der Kämpfe liegen und lagen mehrheitlich im Donbass. Heute Abend haben wir aber Grund, auf die Krim zu schauen, also auf die Halbinsel, die Russland ja schon vor einigen Jahren annektiert hat. Von dort werden Explosionen gemeldet. Peter Sawicki beobachtet das für uns von Warschau aus. Was weiß man denn über die Explosionen?
Also die sind mittlerweile bestätigt, Frau Schulz, vor allem eben auch auf russischer Seite, denn wie Sie sagen, die Halbinsel ist ja von Russland illegal annektiert worden. Diese Annexion ist ja nie anerkannt worden und es gibt zahlreiche Bilder mittlerweile, vor allem in sozialen Netzwerken, die zum einen meterhohe Rauchwolken zeigen, mehrere, und auch Explosionen, wo dann noch Explosionen zu hören sind, und berichtet wird von etwa 10 Explosionen möglicherweise, vielleicht auch mehr. Und es geht um den Ort Novofedorivka. Dieser Ort liegt auf der Krim, relativ zentral gelegen, direkt an der westlichen Küste, aber eben relativ weit im Inneren der Halbinsel. In der Nähe befindet sich ein Strandgebiet und auf diesen Bildern, die im Internet zu sehen sind, sind Menschen zu sehen. Touristen, die das Gebiet zum Teil fluchtartig verlassen, und direkt neben dem Strandgebiet befindet sich ein Militärflugplatz der russischen Armee, und die russische Seite bestätigt also, dass ein Munitionsdepot dort explodiert ist. Unbekannt ist bisher die Ursache, oder offiziell unbekannt ist die Ursache dieser Explosion. Es gab auch unterschiedliche, widersprüchliche Angaben der russischen Seite, was genau vorgefallen ist, welche Konsequenzen es gegeben habe. Es hieß zunächst, dass es keine Verletzten gegeben habe. Mittlerweile ist die Rede davon, dass es 5 Verletzte und eine tote Person gäbe. Und die russische Seite beharrt darauf, dass das eben explizit kein Angriff von außen gewesen sei, sondern dass da möglicherweise Brandschutzvorschriften nicht eingehalten worden seien, dass das also ein relativ simpler Grund gewesen sei. Das ukrainische Verteidigungsministerium distanziert sich leicht von diesen Explosionen, sagt, man wisse nichts über die Ursache dieser Feuer. Gleichwohl im Internet, zum Beispiel auf Twitter, da gibt es seriöse Experten, die darauf hinweisen, dass es Anzeichen gibt, dass die ukrainische Armee für diese Explosion verantwortlich sein könnte.
Und wenn das so wäre, welche militärische Bedeutung hätte das dann?
Wenn das so wäre, dann wäre das eine neue Qualität durchaus in diesem Krieg bislang. Denn es gibt derzeit 2 Szenarien, die diskutiert werden, was da vorgefallen sein könnte. Das eine ist, dass das ein Sabotageakt gewesen sein könnte, möglicherweise von ukrainischen Kräften, die die Krim da infiltriert hätten. Das andere wäre dann eben ein Angriff der ukrainischen Armee, möglicherweise durch Langstreckenraketen. Die gibt es bislang offiziell nicht in der Ukraine, und man muss dazu sagen, eben dieser Ort Novofedorivka, der befindet sich mehr als 200 Kilometer vom nächstgelegenen ukrainisch kontrollierten geografischen Punkt. Bislang haben die USA ja in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach Raketenwerfersysteme an die Ukraine geliefert, aber bislang offiziell nur mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometern ungefähr. Es war aber auch zuletzt die Rede davon, dass Langstreckenraketen vielleicht auch bald dazukommen könnten. Offiziell, wie gesagt, ist das bisher nicht der Fall. Die US-Regierung hatte das bisher ausgeschlossen. Es könnte nun aber trotzdem sein, dass da ein Kurswechsel vorgenommen worden ist. Wir wissen es bisher nicht, aber es ist eine Möglichkeit, über die vielleicht noch demnächst weiter diskutiert wird.
Lassen Sie uns noch auf die weiter ja gefährliche Lage am Atomkraftwerk Saporischschja schauen. Was ist da jetzt aktuell die Lage?
Also die aktuelle Lage ist, dass derzeit offenbar rund um das Gebiet auch Kämpfe heute tagsüber stattgefunden haben, aber nicht auf dem Gelände selbst, soweit man das jetzt sagen kann. Und eine aktuelle Entwicklung ist, dass Russland aber auf dem Gelände des Atomkraftwerks die eigene Luftabwehr verstärken will, also das Gebiet sozusagen, das Gelände des Atomkraftwerks weiter militarisieren will. Und die Sorge ist nach wie vor da, dass es rund um diese Kämpfe, rund um den, um das Atomkraftwerk zu einem schweren Atomunfall kommen könnte.
Dankeschön an Peter Sawicki nach Warschau. Flug- und Bahnverbindungen sind ja großteils oder vollständig gekappt, aus Russland in die EU zu reisen. Das ist seit dem russischen Überfall auf die Ukraine deutlich schwieriger geworden. Aber ein Ding der Unmöglichkeit ist es nicht. Trotz des Kriegs sind russische Touristen auch in diesem Sommer in Europa unterwegs. Und daran gibt es jetzt wachsende Kritik. Finnland und Lettland fordern verschärfte EU-Regeln für Visa. Peter Kapern dazu aus Brüssel.
Sie sind wieder da, auf den Stränden in Griechenland und Spanien, im Louvre in Paris und auf dem Viktualienmarkt in München. Russische Touristen. Und das wollen immer mehr Regierungen in der EU nicht hinnehmen. Nämlich, dass Urlauber aus Russland Visa erhalten, um sich in der Europäischen Union zu vergnügen, während russische Soldaten die Ukraine in Schutt und Asche legen. Die EU zu besuchen sei ein Privileg und kein Menschenrecht, schrieb die estnische Regierungschefin Kaja Kallas heute bei Twitter. Es sei an der Zeit, fügte sie hinzu, den Tourismus aus Russland zu beenden. Gestern hatte die finnische Regierungschefin Sanna Marin in einem Interview gesagt, es sei nicht richtig, dass Russen als Touristen in der EU normal leben könnten, während Russland einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Und auch der ukrainische Präsident Zelensky hatte in einem Zeitungsinterview einen Visastopp für russische Staatsbürger gefordert. Das warf heute in Brüssel die Frage auf, ob die EU-Kommission ein neues, siebtes Sanktionspaket schnüren wolle, in dem ein Stopp der Visavergabe an russische Staatsbürger enthalten sei. Die Antwort der Kommissionssprecherin Arianna Podesta: zugeknöpft.
On va pas faire de commentaires sur de possibles paquets de sanctions futures et donc j'ai rien ajouté à propos de ça pour l'instant.
Zu möglichen künftigen Sanktionspaketen mache man keine Angaben und da gäbe es im Moment nichts hinzuzufügen. Die Einreise in die EU ist für russische Staatsbürger nicht völlig simpel. Auf dem Landweg kann man nach Estland oder Finnland fahren und dann von dort aus in andere EU-Staaten fliegen. Es gibt bereits Reisebüros in Russland, die sich auf die Organisation einer solchen Reise spezialisiert haben. Ein anderer Weg führt aus Russland mit dem Flugzeug in die Türkei und dann von dort aus weiter. Als Reaktion auf den Angriffskrieg hat die EU das Visa-Erleichterungsabkommen mit Russland teilweise ausgesetzt. Wer dem Regime nahe steht, bekommt kein Visum mehr. Normale Touristen sind davon aber bislang nicht betroffen. Zuständig für die Visavergabe sind die Mitgliedstaaten und die haben dabei beträchtlichen Spielraum, so Kommissionssprecherin Anita Hipper heute in Brüssel.
C'est en fait pour les États membres de examiner chaque demande de visa de court séjour sur la base de ses mérites propres.
Die Mitgliedstaaten können über die Visaerteilung in jedem Einzelfall entscheiden, also auch eine Einreise untersagen. Nur in einigen wenigen Fällen geht das nicht. Visa für Journalisten und Dissidenten müssen grundsätzlich erteilt werden. Lettland stellt für russische Staatsbürger bereits keinerlei Touristenvisa mehr aus. Ende August werden die Außenminister darüber beraten, ob in der gesamten EU so verfahren werden soll. Die Botschaft ist in Moskau bereits angekommen. Ex-Präsident Medvedev antwortete auf den Vorstoß der estnischen Regierungschefin mit einer handfesten Drohung. Die Tatsache, dass ihr frei seid, antwortete er Kaja Kallas bei Twitter, sei nicht Estlands Verdienst, sondern Russlands Fehler.
Unser Korrespondent Peter Kapern war das aus Brüssel. Und wir machen weiter mit den durchaus ungewöhnlichen Bildern, die heute ja aus den USA kommen oder gekommen sind. Eine Razzia auf dem Anwesen eines Ex-Präsidenten. Ermittler auf der Suche nach Beweisen oder zumindest auf der Suche nach Unterlagen in der Residenz von Donald Trump in Mar-a-Lago in Florida. Doris Simon, Frage an unsere Korrespondentin. Ist denn inzwischen klar, wer da was gesucht hat?
Ja, es ist klar, aber offiziell ist das immer noch eine der ganz vielen offenen Fragen. Was wurde gesucht? Was wurde gefunden? Was war der Grund? Das Justizministerium und das FBI haben sich bislang nicht dazu geäußert. Tatsache ist, Es waren FBI-Agenten, die am Montagmorgen dortiger Zeit auf das Anwesen gekommen sind. Sie hatten einen Hausdurchsuchungsbefehl, wohl, ich muss immer wohl sagen, weil wie gesagt alles nicht offiziell bestätigt, von einem Bundesrichter aus Florida. Und so eine Hausdurchsuchung bekommt man nur bei einem hinreichenden Verdacht, dass man dort etwas findet. Und was sie gesucht haben, sind wohl Unterlagen, die der Präsident eigentlich dem Nationalarchiv in Washington hätte überstellen sollen. Das ist eine Pflicht laut eines Gesetzes, die jeder Präsident hat. Donald Trump hat nachweislich mindestens 15 Kisten auch mit Material, das nationale Sicherheit betrifft, mitgenommen nach Mar-a-Lago. Die wurden nach langen Verhandlungen im Januar zurückgegeben. Daraus aus dem Fund hat sich aber wohl in den Archiven ergeben, dass noch mehr fehlt. Das Justizministerium wurde informiert. Das hat das FBI beauftragt. Die verhandelten mit Trump und seinen Anwälten noch im Juni. Was nun dazu geführt hat, dass von Juni bis jetzt im August nicht der Schritt einer Vorladung für die Herausgabe von mehr Unterlagen gewählt wurde, sondern dieser spektakuläre Schritt der Hausdurchsuchung, so etwas hat es noch nie gegeben, noch nicht einmal damals in der Watergate-Affäre bei Richard Nixon, das ist unklar.
Und interessanterweise hat Donald Trump die Razzia ja seinerseits publik gemacht auf dieser von ihm gegründeten Plattform im Netz. Was könnte da dahinter stecken?
Naja, Donald Trump ist der Meister, solche Dinge zu seinen Gunsten zu wenden. Er hat in der ersten Mitteilung gestern Abend gesprochen von Gesetzlosigkeit, politischer Verfolgung, von Hexenjagd der radikalen Linken. Seine Gegner, die sehen, wie erfolgreich er sei und sie wollten ihn stoppen. Das Ziel ist jetzt für seine Kampagne, er will ja 2024 noch einmal antreten. Das wurde heute auch in einem Video, was er veröffentlicht hat, noch einmal deutlich, ohne dass er es explizit gesagt hat, so viel wie möglich seine Anhänger aufzubauen. Putschen. Und es gingen jetzt auch schon die ersten Fundraising-E-Mails von ihm, aber auch von der Republikanischen Partei heraus, die versuchen, aus der Hausdurchsuchung bei Trump, die seine Anhänger sehr aufregt und wütend macht. Gestern gab es große Demonstrationen für Donald Trump und dessen Anwesen in Florida, aus dieser Aufregung der Wut Kapital zu schlagen.
Und lässt sich dann jetzt schon sagen, welche politischen Folgen diese Razzia haben wird, haben könnte?
Es wird auf jeden Fall die Basis von Trump sehr mobilisieren. Es stärkt Trump im Kampf gegen seine innerparteilichen Konkurrenten für diese Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2024. Allen voran Ron DeSantis, Floridas Gouverneur, und Mike Pence, ein früherer Vizepräsident. Und die Demokraten, die gerade eigentlich davon profitiert hatten, dass es ihnen gelungen war, ein wichtiges Gesetz zu Klima und Sozialem zu verabschieden, was vielen Millionen Amerikanern nötige Unterstützung geben wird. Dieses Thema ist vollkommen aus dem Fokus geraten und sie sehen sich jetzt wieder in einer verschärften Lagerdebatte vor den Midterm-Wahlen in 3 Monaten.
Einschätzungen live aus Washington von unserer Korrespondentin Doris Simon. Vielen Dank dafür. Ihren Rückzug als ARD-Vorsitzende und RBB-Intendantin hat Patricia Schlesinger nach einigem Zögern ja angekündigt. Anhaltende Vorwürfe waren dem Schritt vorausgegangen, der Vetternwirtschaft zum einen und der Verschwendung von Beitragsgeldern zum anderen. Der Schaden in Sachen Glaubwürdigkeit ist wohl noch kaum absehbar, auch wenn Schlesinger die Vorwürfe bestreitet. Aber die Debatte um Kontrollgremien beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch darum, wie gut die eigentlich funktionieren, die geht jetzt weiter. Sebastian Engelbrecht berichtet für den Deutschlandfunk aus Berlin.
Die Affäre Schlesinger offenbare ein vollständiges Versagen der Aufsichtsgremien des RBB, erklärt die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus nach dem Rücktritt von Intendantin Patricia Schlesinger. Der Verwaltungsratsvorsitzende des RBB, Wolf-Dieter Wolf, lässt schon seit Wochen sein Amt ruhen, weil auch ihm Vorwürfe gemacht werden, wegen der möglichen Vergabe von Beraterverträgen im Stil der Vetternwirtschaft. In einer Stellungnahme der Vorsitzenden des Rundfunkrats, Friederike von Kirchbach, klingt nun auch leise Selbstkritik durch. Bei der jüngsten Sondersitzung des Gremiums sei es um die Frage gegangen, wie es seine Aufsichtsfunktion künftig besser wahrnehmen könne. Es ist jetzt Aufgabe des Rundfunkrats, Umbruch und Neuanfang bei dem Sender anzustoßen.
Wir müssen die Aufklärung vorantreiben. Wir müssen das Ende des Dienstvertrags von Patricia Schlesinger festmachen. Auch das ist noch jetzt im Gespräch und es wird auch über die Zukunft des Verwaltungsratsvorsitzenden in der nächsten Sitzung diskutiert werden.
Man könne auch Wolfs Rücktritt in dieser Funktion erwarten. Mit diesen Worten deutet der medienpolitische Sprecher der Linken im Brandenburger Landtag, Thomas Domris, an, was seine Fraktion sich wünscht. Sein Amt als Aufsichtsratschef der Berliner Messe legte Wolf heute nieder, um die laufenden Untersuchungen nicht zu belasten. Der Immobilienunternehmer soll Schlesingers Ehemann Gerhard Spörl einen lukrativen Beratervertrag bei der Messe vermittelt haben, so der bislang unbestätigte Vorwurf. Jedenfalls ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht nur gegen Schlesinger und ihren Mann, sondern auch gegen Wolf, wie Sebastian Büchner mitteilt, der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft.
Gegenstand des Verfahrens sind die Vorwürfe der Untreue und der Vorteilsannahme. Und im Kern geht es dabei vor allem um die Frage der Auftragsvergabe durch die Messe Berlin GmbH, bei der irgendwie möglicherweise Frau Schlesinger auch Einfluss genommen haben soll, wer mit wem irgendwelche Beraterverträge abschließt.
Ein anderer Vorwurf in der Affäre wurde bestätigt. Es gibt beim RBB tatsächlich Zahlungen von Boni für Spitzenführungskräfte. Der amtierende Intendant des Senders, Hagen Brandstätter, erklärte in einer Fernsehsendung des RBB, dass er selbst solche Boni erhalten habe. Diese Bonuszahlungen leiste der Sender, wenn eine Führungskraft bestimmte Ziele erreiche, die zuvor in Zielvereinbarungen festgehalten würden. Auch Schlesinger soll im vergangenen Jahr eine insgesamt fünfstellige Bonuszahlung erhalten haben.
Das ist, glaube ich, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk etwas sehr Ungewöhnliches. Wir sind, glaube ich, die einzige Landesrundfunkanstalt oder Anstalt überhaupt, die so etwas hat. Die Boni wurden bezahlt. Ich habe auch bekommen, ja.
Zu einem der umstrittenen Abendessen in Schlesingers Privatwohnung hat sich eine der Eingeladenen mittlerweile geäußert, die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik. Über ihren Sprecher lässt Slowik mitteilen, sie sei überrascht, dass Frau Schlesinger das Abendessen über den RBB abgerechnet habe. Sie sei davon ausgegangen, dass es sich um eine private Einladung gehandelt habe. Man sei zur Einweihung der neuen Wohnung Schlesingers und ihres Mannes eingeladen gewesen mit Freunden und man habe sich schon länger privat gekannt. Auch die Gesprächsinhalte seien rein privater Natur gewesen, erinnert sich Slowik.
Aus Dortmund kam gestern eine Meldung, die in Deutschland alles andere als alltäglich ist. Ein 16-Jähriger wurde von einem Polizisten mit einer Maschinenpistole erschossen. Die Hintergründe werden jetzt untersucht. Stefan Erdmann dazu.
Der Jugendliche habe die Polizei mit einem Messer angegriffen. Daraufhin sollen die 11 Beamten zunächst versucht haben, ihn mit Elektroschockern und Tränengas zu überwältigen, so die Staatsanwaltschaft. Ein Polizist habe dann mit seiner Maschinenpistole auf den Jugendlichen geschossen. Der 16-jährige Senegalese brach zusammen und starb später im Krankenhaus, trotz einer Not-OP. Laut vorläufigem Obduktionsbefund sollen ihn 5 Schüsse getroffen haben. In Bauch, Kiefer, Unterarm und Schulter. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen einen Polizisten wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Unter anderem werde geprüft, ob die Polizisten die Waffen in der vorgeschriebenen Reihenfolge benutzt haben. Aus Neutralitätsgründen untersucht den Fall die Recklinghäuser Polizei. NRW-Innenminister Herbert Reul kündigte Aufklärung an. Er nannte den Vorfall eine kritische Situation, bei der sich die Polizisten aus ihrer Sicht in einer Notlage befunden hätten.
Stefan Erdmann. Das Erinnern hat sie zu einem zentralen Motiv ihrer Romane gemacht. Der Deutschen Presseagentur hat Emine Sefki Östermar jetzt gesagt, sie möchte die Toten ins Gedächtnis rufen. Sie wurde 91 mit dem renommierten Bachmann-Preis gewürdigt. Heute ist klar geworden, dass jetzt der Büchner-Preis folgen soll. Jan Tussing.
Mit Emine Sefki Östermar wird zum ersten Mal eine Schriftstellerin mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet, die nicht muttersprachlich deutsch aufgewachsen ist, sagt Schriftsteller und Islamwissenschaftler Stefan Weidner. Er ist Jurymitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt.
Das ist überhaupt nicht der entscheidende Punkt gewesen für diese Preisvergabe. Wichtig war es, dass wir das beste uns vorliegende, uns jetzt aktuell scheinende Lebenswerk ausgezeichnet haben. Aber es ist ein Punkt, der mich trotzdem sehr freut, denn es gibt ja doch immer mehr Menschen, Frauen, Männer, die auf Deutsch schreiben, ohne dass sie wirklich mit Deutsch aufgewachsen sind.
Emine Sefki Özdamar wird 1946 im türkischen Malatya geboren. Sie besucht die Schauspielschule in Istanbul und steht bereits ab 1970 auf der Bühne. Als junge Frau beschäftigt sie sich früh mit den Stücken von Bertolt Brecht und Heinrich Heine und migriert nach dem Militärputsch in der Türkei schließlich nach Ostberlin, wo sie 1976 an der Volksbühne eine Regieassistenz von Brecht-Schüler Benno Besson bekommt. Von Anfang an schreibt Özdamar selbst Theaterstücke und Geschichten. Mit ihrem autobiografisch inspirierten Roman »Das Leben ist eine Karawanserei« hat zwei Türen, aus einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus, gelingt ihr 1992 der literarische Durchbruch.
Es ist ein eigenwilliges Deutsch zu weinen, aber das macht es gerade so schön, das macht es so bereichernd, das macht es so erfrischend, dieses Deutsch zu lesen. Und da hat sie, glaube ich, es geschafft, tatsächlich eine ganz, ganz eigene Stimme, einen ganz eigenen Ton, eine ganz eigene Sichtweise in die Literatur einzubringen. Und das ist das, was uns begeistert hat.
Jurymitglied Stefan Weidner betont die autobiografisch inspirierten Romane. Immer wieder ist die Türkei Thema in Özdamars Werk. Genauso wie das Theater der 1960er und 70er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland.
Der Bericht von Jan Tussing zum Ende dieser Informationen am Abend heute mit Sandra Schulz. Danke für Ihr Interesse. Einen schönen Abend wünschen wir.